Guten Morgen, Gemeinde. Es kommt nicht jeden Sabbat vor, dass ich in einer ziemlich vollbesetzten Gemeinde predige. Aber das ist nicht das Erste, was mir bei euch auffällt. Seitdem ich das Haus betrete, fallen mir so viele Dinge auf. Schließlich war ich schon so lange nicht mehr hier bei euch. Das müssen schon Jahrzehnte her sein. Also das war im letzten Millennium. Aber noch kommt mir das Haus bekannt vor. Ich gebe zu, das Haus bekannter als ihr, weil ihr habt euch wahrscheinlich auch ein bisschen verändert, so wie ich. Und es sind sicherlich auch manche da, die damals nicht hier waren. Ich habe schon einige Seminare, Schulungen hier gemacht, auch zum Thema Sabbatschule, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist der Anlass, warum ich heute hier bin, aber nicht der Grund. Der Grund ist, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir Gottes Wort hören. Und wenn die Hälfte der Gebete sich erfüllen, dann wird es ein gesegneter Predigtgottesdienst. Dankeschön. Danke für das herzliche Willkommen. Ich schaue so in die Scheinwerfer rein und sehe so einige von euch, aber ich kann nicht so gut ausmachen, wie viele Kinder da sitzen, weil die Damen mit den großen Hüten davor sitzen. Also lade ich mal die Kinder ein, zu mir nach vorne zu kommen. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen und würde euch gerne dabei sehen. Also ich bin schon da, ich bin der Igel ist immer zuerst da, bevor die Hasen kommen, ne? Da kommen ja eine ganze Menge Hasen, Häschen, ja, auf der rechten Seite ist auch noch Platz, damit ich nicht einseitig werde und zur einen Seite umkippe. Wie heißt du?
Stella.
Stella. Oh, und du?
Anna.
Anna und Stella. Und wie die anderen alle heißen, bringen Mama und Papa mit, wunderbar. Und, sind sie alle da?
Ja.
Ja. Die anderen dürfen zuhören, die sind schon zu groß, um hier vorne zu sitzen. Wo wir gerade bei Tieren sind, wer von euch hat ein Haustier? Also wahrscheinlich keine Kuh im Kinderzimmer, aber was hast du für ein Haustier?
Zwei Meerschweinchen.
Zwei Meerschweinchen. Oh, das sind aber süße Tierchen. Und ihr anderen, hat jemand noch ein Haustier? Kein? Ja?
Ich hatte mal eins.
Du hattest mal eins. Zwei Katzen gleich. Oh, ja. Und du? Aha. Ja, also da sammeln sich so einige Haustiere. Ich frage jetzt mal nicht bei euch. Aber ich will euch was erzählen von einem Haustier. Das fängt mit H an und hört mit Amster auf. Was ist das für ein Tier? Ein Hamster. Du bist schnell. Genau, ein Hamster. Und zwar eine Hamsterdame, ein Mädchen, ja, ein Hamstermädchen. Das ist eine wahre Geschichte, die hat sich tatsächlich zugetragen in dem Land da auf der Insel da drüben, in England. Das war in Manchester. Ich war Manchester City, Manchester United, einige kennen das. Aber die Geschichte von der Hamsterdame, die wollte ich euch erzählen. Diese Hamsterdame ist eines Tages im Winter gestorben. Das heißt, sie ist ja eigentlich gar nicht gestorben. Sie ist ja nur eingeschlafen. Dazu muss man wissen, wenn Hamster in der Natur, in der freien Natur leben, dann machen sie Winterschlaf. Dann sind sie ein paar Monate weggetreten. Machen sie die Augen zu, der Körper wird kühl, sie bewegen sich nicht mehr, die brauchen kein Futter, sie überwintern. Wenn die Hamster, Bären machen das auch, wenn die Hamster bei Menschen wohnen, wo es warm ist im Zimmer, nicht wahr? Da machen die keinen Winterschlaf. Und jetzt ist diese Hamsterdame eingeschlafen. Und die Besitzer haben gesagt, oh, jetzt ist er tot, unser Hamster. Dann haben sie einen Schuhkarton genommen, da schön Watte reingepackt, haben die Hamsterdame reingelegt, haben vielleicht noch ein bisschen was zu fressen rein, aber das brauchte die Hamsterdame ja nicht mehr. Deckel drauf und dann ein Stückchen weiter auf der anderen Seite von der Straße, da waren noch ein paar Gärten, dort haben sie einen Platz gefunden, haben ein Loch gebuddelt in der Erde, so einen halben Meter tief und haben die Hamsterdame beerdigt. Tja, dummerweise, die Hamsterdame war ja gar nicht tot, die hat ja nur geschlafen. Und irgendwann ist sie aufgewacht, war natürlich ziemlich dunkel, ne? Und sie hat sich gesagt, ich will mal wieder Sonne sehen. Jetzt musste sie an die Arbeit. musste erstmal den Karton durchnagen und dann sich durch die Erde buddeln, bis sie oben an der Erdoberfläche war. Aber jetzt, liebe Leute, wohin? Hamsterdame wollte nach Hause. Wo ist zu Hause? Sehen konnte sie das ja nicht. Und wie sie das gerochen hat, weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle sagte sie, da geht's lang. Da geht's nach Hause. Jetzt kam aber da ein Zaun. Da musste sie sich erstmal durch oder unter dem Zaun durchbuddeln. Weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Dann war sie aber im nächsten Garten. Und da war nochmal ein Zaun. Da musste sie über den zweiten Zaun drumrum, unten durch, durchgeschlängelt. Und dann kam das Gefährlichste. Dann kam die Hauptstraße. Kamen die Autos vorbei. Und der große LKW. Und die Hamsterdame, ihr wisst, wie man das macht. Guckt nach links, guckt nach rechts. Genau, so macht ihr das nämlich auch alle. Erst nach links, dann nach rechts. Nein, nein, in Manchester ist das umgekehrt, ihr Lieben. Erst nach rechts, dann nach links. Auf alle Fälle, sie hat sich genau umgeguckt, ist über die Straße gerannt, so schnell sie konnte, kam heil an. Und dann stand sie tatsächlich vor dem Haus und hört da jemand was? Da kratzt doch was an der Tür. Was ist denn das? Geh doch mal aufmachen. Was ist denn das? Eine Katze? Ein Hund? Machen wir die Tür auf. Unser Hamster ist wieder da. Ja, schau dir das an. Das ist aber eine tapfere Hamsterdame. Die wollte unbedingt nach Hause und hat alles gemacht, was sie konnte, um wieder nach Hause zu kommen. Ich sage jetzt mal Hut ab vor einer solchen Hamsterdame. Habt ihr auch so viel Ausdauer, wenn ihr etwas erreichen wollt? Habt ihr auch so viel Mut, bis ihr ein Ziel erreicht? Du schon. Na, das ist doch eine gute Sache. Für dich war die Geschichte auch gemacht. Ja, danke schön, Kinder. Schön, dass ich euch jetzt kenne, zumindest vom Sehen. Und zwei mit Namen. Und jetzt halte ich meine zweite Predigt, die ist dann für die Großen. Und ihr, ja, vielleicht will jemand ein Bild von der Hamsterdame malen. Wenn ihr das macht, dann zeigt ihr mir das hinterher. Tschüss, bis später. Als ich die Geschichte das erste Mal erzählte, wurde ich hinterher darüber aufgeklärt, dass Hamster keinen Winterschlaf machen, dachte ich, oh weia, habe ich mich dann im Internet schlau gemacht und habe herausgefunden, jawohl, manchmal machen sie einen kurzzeitigen Winterschlaf. Das letzte Mal, als ich die Geschichte erzählt habe, kam jemand hinterher und sagt, ich glaub dir ja alles, aber nicht das mit den zwei Zäunen. Ich war nicht dabei. Aber ich sage, Hut ab vor jedem, der so zielstrebig etwas erreichen will. Lasst mich noch ein Wort vor meiner Predigt sagen, weil wir eben an Menschen gedacht haben, die um ihres Glaubens willen inhaftiert sind. Da ist nicht nur eine Aktion für den genannten Menschen, um ihn aus dem Gefängnis hoffentlich freizubekommen. Es sitzt zurzeit in Westafrika, in Togo, ein adventistischer Prediger im Gefängnis und das schon seit über einem halben Jahr, der zu Unrecht eines Verbrechens angeklagt wurde oder der Mittäterschaft eines Verbrechens. Und die Behörden aufgrund des Drucks der Straße haben sich noch nicht frei gefühlt, diesen Mann zu entlassen. Er sitzt noch ein zweiter Adventist, ein Bruder, ein Geschäftsmann, ebenfalls im Gefängnis. Bruder Ted Wilson hat vor wenigen Tagen Togo besucht, hat leider keinen Termin beim Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten bekommen, aber er bittet die weltweite Adventgemeinde und damit auch uns, heute an diesem Sabbat, auch an diesen Bruder zu denken. Sein Name ist Antonio dos Anjos, einer unserer Mitpastoren, der auf seine Freilassung wartet und hofft. Danke, dass ihr auch dafür euch Zeit nehmt für das Gebet. Ja, und damit bin ich bei meinem Predigttext, den wir schon gehört haben. Ich lade euch ein, in eurer Bibel ihn zu suchen. Ist nicht allzu schwer. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 8. Es waren die Verse 30 bis 36. Ich lese jetzt nicht alles nochmal. Wir haben es ja gerade gehört. Aber ich werde Schritt für Schritt diese Verse betrachten und lade euch ein, sie dann auch in eurer Bibel mitzuverfolgen und euch darüber Gedanken zu machen. Der Vers 30 knüpft an dem Bericht, den Johannes uns von der Verkündigung Jesu gibt, die vorher stattgefunden hatte. Da heißt es in Vers 30, als er das sagte, glaubten viele an ihn. Das wünscht sich jeder, der das Evangelium predigt, dass viele dieser Predigt Glauben schenken. Und es war auch bei Jesus der Fall, dass viele an ihn glaubten. Jesus hatte eine ungewöhnliche Botschaft zu verkündigen gehabt. Wenn ihr das 8. Kapitel vorher, die ersten 29 Verse lest, da heißt es, ich bin das Licht der Welt. Da heißt es, ihr werdet sterben in euren Sünden, wenn ihr nicht an mich glaubt. Da spricht er vom erhöhten Menschensohn. Keine einfachen Botschaften. Ziemlich herausfordernd, finde ich. Aber diese Botschaft fand Gehör. Viele glaubten an ihn. Es kommt mir so vor, als ob Jesus jetzt sich ein Herz fasst und sagt, wenn die Menschen an mich glauben, dann kann ich auch nochmal das Letzte auspacken und ihnen nochmal ein paar Dinge sagen, die vielleicht nicht so einfach für sie zu schlucken sind. Und da kommt dann der Satz in Vers 31, auf den ich mich konzentrieren möchte in der Predigt, Vers 31 und 32. Den möchte ich nochmal lesen mit euch. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr meine rechten Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich lese den Satz jetzt gleich nochmal und lade euch ein, auf die drei Schlüsselworte zu achten, die in diesem Vers versteckt sind. Mit Schlüsselworten meine ich in diesem Fall keine Hauptworte, wie Haus, Maus oder Klaus, sondern Tätigkeitsworte wie Essen, Trinken, Spazieren gehen. Was sind die drei zentralen Tätigkeitsworte in diesem Satz? Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr habt's gehört. Man kann es ja gar nicht überhören. Bleiben am Wort, die Wahrheit erkennen und durch die Wahrheit frei werden. Auf diese drei Gedanken möchte ich meine Predigt stützen. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, das Wort Christi festhalten, das Gegenteil wäre loslassen, dahingeben, die Botschaft Gottes bewahren und danach leben. Der griechische Grundtext sagt an dieser Stelle wörtlich, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort. Das Bild ist noch etwas anschaulicher. Bleiben an dem Wort heißt sowas wie kleben dran. Bleiben in seinem Wort, das ist sowas wie die Badewanne. Kalten Wintertag, heißes Wasser reinlaufen lassen und sich aufwärmen lassen von dem heißen Wasser. Richtig genießen. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort. Nun, das Wort Gottes, das Wort Christi, das ist das Wort der Wahrheit. Wir könnten auch sagen, wenn ihr bleiben werdet in der Wahrheit. Ich formuliere das deshalb, weil das für manche von uns, vielleicht vornehmlich für die Älteren, eine durchaus vertraute Formulierung ist, in der Wahrheit zu sein. Und wenn ich jetzt fragen würde, wie lange ihr schon in der Wahrheit seid, dann würden manche jetzt vielleicht dankbar bescheiden mit ein bisschen Stolz die Hand heben und sagen, 60 Jahre, 65 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre in der Wahrheit. Das ist eine Formulierung, die wir früher häufig gebraucht haben. Heutzutage sind wir etwas skeptischer bei dieser Formulierung nach dem Motto, ich bin schon so lange in der Wahrheit, naja, was immer das bedeutet oder auch nicht bedeutet. Eigentlich finde ich das ja ein schönes Bild. Wenn Christus wie das wunderbar schön warme Badewasser ist, dann ist das Bleiben in der Wahrheit, das Eingebettetsein in Christus, da möchte ich gar nicht mehr raus. Und genau das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen in Christus bleiben, denn er ist ja die Wahrheit. Nicht eine Lehre über Christus, nicht eine Satzwahrheit. Die Wahrheit, von der wir Christen reden, ist eine personale Wahrheit. Es ist die Wahrheit der Person
Jesus Christus. Bleiben in der Wahrheit, eingebettet. Paulus spricht davon, dass wir als Jünger Jesu in Christus sind, en Christo. Oder wie es ein schönes Tauflied sagt, ich bin in Christus eingesenkt, verwurzelt. Nicht begraben wie die Hamsterdame, sondern auferstanden. Lebe mit ihm, lebe im Licht, nicht in der Finsternis, und ich bleibe im Licht, ich bleibe in der Wahrheit. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Es gibt natürlich Übersetzungen in sehr viele Sprachen dieser Welt, längst nicht alle, aber in die meisten, vielleicht zumindest die meisten bekannten. Eine der ersten Übersetzungen der Bibel in Fremdsprachen war die lateinische Übersetzung. Wenn man das Wort bewahren ins Lateinische übersetzt, dann kommt ein interessantes, bekanntes Wort raus. Ich frage mal die Lateiner unter euch. Irgendjemand war mal bestimmt auf dem Gymnasium und hat vielleicht mal Latein gehabt. Was heißt bewahren auf Lateinisch? Etwas lauter? Fehlanzeige. Gut, dann frage ich die Hausfrauen. Was macht ihr mit dem Pflaumen, mit Obst, Gemüse, Fleisch? Ach, da hinten regt sich eine Hand, bitte. Konservare. Jawohl, die Mütter haben es drauf. Wunderbar. Konservare. Wir kennen das alle vom Konservieren. Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch kann man einwecken mit oder ohne Konservierungsmittel, nicht wahr? Das überlegen wir euch ganz ökologisch, wie wir sind und gesundheitsbewusst. Nun gibt es ja nicht nur Lebensmittel für den Bauch, es gibt ja auch Lebensmittel fürs Gehirn und für die Seele. Es gibt also geistige Lebensmittel. Das sind Gedanken, Ideen, Wahrheiten, Erkenntnisse. Und wenn man so etwas gefunden hat, dann will man das auch nicht wieder hergeben. Die will man bewahren, die will man konservieren. Schließlich ist der Glaube kein Wegwerfartikel mit einer Halbwertszeit von 3 Jahren, wie bei unseren Computern vielleicht. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Was man heute kauft, ist morgen schon wieder wertlos, wird nach den Festtagen gleich wieder zurückgebracht und gegen das eingetauscht, was wir uns eigentlich gewünscht hätten. Aber lasst euch nicht vom Schenken abhalten. Der Umsatz floriert, die Gesellschaft lebt davon, Deutschland lebt davon, dass wir viel konsumieren und genauso viel wieder wegwerfen, damit wir Neues kaufen. Aber wenn es um die wirklichen wichtigen Dinge geht, um das vergilbte Foto von den Großeltern, um die Marzipanmaus auf der Hochzeitstorte, die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die uns wirklich etwas bedeuten, die heben wir auf. Die werden nicht weggeworfen. Für manche Menschen wird das zum Problem, ich weiß. Es gibt Menschen, die können kein Hamburger Abendblatt wegwerfen, weil man nie weiß, ob man da nochmal Fische drin einwickeln soll. Wer von euch ab und zu umzieht, der kennt das Problem. Bei meinem letzten Umzug hatte ich das Glück, ich konnte alles wieder auspacken, was ich eingepackt habe, weil mein Arbeitszimmer die gleiche Größe hatte. Aber eine Sache hatte ich nicht dabei und die habe ich mich dann 5 Jahre geärgert, weil ich sie vermisste. Hätte ich den Karton bloß nicht weggeworfen. Nach 5 Jahren habe ich ihn gefunden, ich hatte ihn doch eingepackt, aber ich wusste es nicht mehr, dass ich ihn hatte. Also, bevor man etwas wegwerft, 3-mal umdrehen und wenden, kann ich es vielleicht doch noch brauchen. Aber ich warne euch, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr eure Kinder strafen wollt, dann werft nichts weg. Die werden dann den ganzen Gerümpel eines Tages dann vor sich haben. Wenn ihr eure Kinder liebt, mistet vorher aus und hinterlasst ihnen nur das, was sie auch gerne aufheben. Ihr seid verantwortlich dafür. Okay, ich beginne zu üben, aber es hat ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Christen, wenn ich diesen Text ernst nehme, sind im besten Sinne des Wortes konservativ. Sie bewahren das, was Gott ihnen gibt. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, wenn ihr dieses Wort festhaltet, dann seid ihr meine rechten Jünger. Ich möchte ein solcher bewahrender Christ sein. Ich möchte euch einen Text von Paulus zeigen, in dem dieses Bewahren ausgedrückt wird, in ganz praktischen Sätzen, und zwar in Kolosser 3, Vers 16, wenn ihr das mal kurz aufschlagen wollt. Ich lege mein Lesezeichen ins Johannesevangelium, damit ich es auch gleich wiederfinde. Wir kehren nämlich gleich zurück. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Da merken wir, hier wird etwas bewahrt in der Gemeinde. Wie sieht das aus, wenn eine Gemeinde das Wort Christi bewahrt? Wenn es Wohnrecht in der Gemeinde hat, nicht nur Gastrecht. Wenn Gottes Wort nur eine Gastmitgliedschaft hat, ist das nicht genug. Gott möchte wirklich Hausbewohner sein und sein Wort soll einen Ehrenplatz bei uns haben. Und damit meine ich nicht die Bibel im Regal oder auf dem Tisch, sondern das Wort Gottes in unserem Leben. Wie sieht das aus? Paulus wird konkret. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das heißt es, das Wort Gottes zu bewahren. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit und wir könnten hinzusetzen mit aller Liebe. Und singt Gott Psalme, Lobgesänge, geistliche Lieder, so bunt wie die Gaben Gottes sind, so bunt darf auch ein Gottesdienst sein und viele beteiligen sich. Ich freue mich, das bei euch zu erleben, dass viele aktiv hier beteiligt sind, um Gott zu loben und die Gemeinde zu erfreuen. Wie können wir das Wort Christi in unseren Gemeinden reichlich unter uns wohnen lassen? Lasst mich das mal als Frage stellen, als eine ernste, echte Frage, die ich habe. Sind wir als Adventgemeinde immer noch und immer wieder Gemeinde des Wortes? Geben wir dem Wort genügend Raum? Ich danke, dass ihr mir genügend Raum gibt, obwohl ich nicht vergessen habe zu fragen, wie lange meine Predigt dauern soll. Ihr werdet es dann hinterher sagen, ob es zu lang war. Also, geben wir dem Wort genügend Raum. Ich denke an Predigt, ich denke an Hauskreise, ich denke an Bibelgespräch. Und darum wird es ja heute Nachmittag und morgen auch gehen, wenn wir uns darüber speziell nochmal Gedanken machen. Aber über diese formalisierten Möglichkeiten hinaus, wie Predigt, Hauskreis, Sabbatschule, frage ich mich, haben wir in unserem Leben, habe ich in meinem Leben dem Wort Gottes genügend Raum geschenkt? Gebe ich ihm volle Aufmerksamkeit? Ermutigen wir einander zum Festhalten am Wort? Ist das Wort Gottes für uns wie ein Schatz im Acker, wie eine köstliche Perle oder wie die Tageszeitung von gestern, die wir auf den Müll packen, weil wir sie nicht mehr brauchen und weil sie ihren Aktualitätswert innerhalb von Stunden verloren hat? Jesus gibt uns eine Verheißung: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Jüngerschaft erkennt man zunächst einmal daran, dass da Menschen sind, die wirklich festhalten an dem Wort Christi, an dem Wort Gottes. Und deshalb wage ich zu formulieren, nur eine Gemeinde, nur eine Kirche, die das Wort Christi festhält, die darin lebt, ist Gemeinde Jesu, ist Tempel des Heiligen Geistes. Und darum frage ich dich ganz persönlich, so wie ich mich gefragt habe, bin ich einer, der bewahrt? Bin ich konservativ? Ja, ich bin es und ich möchte es sein. Ich möchte ein konservativer Adventist sein, einer, der festhält, was Gott auch meiner Gemeinde an Erkenntnis geschenkt hat. Das habe ich selbst erlebt, das habe ich erfahren, das hat sich in meinem Leben bewährt und das möchte ich gerne an andere weitergeben und tue das normalerweise in Friedensau bei meinen Studenten und sabbats in Gemeinden wie hier bei euch. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Manche wäre vielleicht zufrieden, wenn wir jetzt aufhören. Erstens ist die Predigt schön kurz, man kann sie sich gut merken. Es sind nicht zu viele Worte gemacht und die Botschaft ist klar. Bewahre, halte fest und dann bist du der rechte Jünger Jesu. Alles klar. Alles klar? Jesus spricht weiter. An dieser Stelle sollten wir noch nicht aufgeben oder aufhören zu lesen, sondern weiterlesen, was Jesus sagt. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und, dann kommt ein und, der Satz ist noch nicht zu Ende. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Offensichtlich genügt es Jesus nicht, wenn wir die Wahrheit bewahren, wenn wir sie festhalten. Er möchte, dass wir aufgrund des Festhaltens an der Wahrheit noch einen zweiten Schritt gehen, eine zweite Erfahrung machen, nämlich, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Da muss man doch mal fragen, wenn wir die Wahrheit bewahren, was gibt es da noch zu erkennen? Wenn wir sie festgehalten haben, dann sind wir doch eigentlich am Ziel, oder nicht? Gibt es da noch was zu erkennen? Offensichtlich schon. Jesus hatte es ja gesagt, im gleichen Johannesevangelium etwas später, da sagt er, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt das gar nicht alles erfassen. Da ist also offensichtlich für die Gemeinde Jesu noch ein Schatz zu entdecken. Da ist noch ein Schatz im Acker, den wir noch nicht gehoben haben. Da gibt es noch Dinge zu entdecken und zu erfahren, die Gott uns schenken möchte. Die Wahrheit erkennen. Wie kann ich die Wahrheit erkennen, wenn ich schon so lange in der Wahrheit bin? Wie geht es dir damit, mein Bruder, meine Schwester? Wenn du schon so lange in der Wahrheit bist, gibt es für dich noch Wahrheit zu erkennen? Wenn du die Bibel liest und studierst, ist das alles bekannt? So bekannt wie die Märchen aus unserer Kindheit, die kennen wir, brauchen wir nicht mehr zu lesen, wir haben sie im Kopf. Oder hast du das Empfinden, dass jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, jedes Mal, wenn du im Gottesdienst bist, im Bibelgespräch, im Hauskreis, in der Predigt, dass sich das Wort Gottes für dich neu öffnet und dir neue Horizonte erschließt und du als der, der in der Wahrheit lebst, entdeckst, dass diese Wahrheit sich in Richtungen öffnet, die du nicht gedacht hast. Vielleicht hat Paulus das gemeint, wenn er in Kolosser 2, ich glaube Vers 9 sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich finde, dieser Satz sprengt alle meine Vorstellungskräfte. Was heißt das? In Christus, in ihm sind verborgen alle Schätze, die es gibt an Weisheit und Erkenntnis, die es zu heben gilt. Überheben wir uns damit nicht? Vielleicht nicht, denn wir haben ja eine Ewigkeit Zeit, um diese Schätze zu heben. 70, 80 Jahre, das ist doch längst nicht genug, um die göttlichen Schätze an Weisheit und Erkenntnis zu heben, die in Christus verborgen sind. Deswegen gibt es ein ewiges Leben, damit wir irgendwann mal in der Ewigkeit begriffen haben, was Weisheit und Erkenntnis eigentlich ist. Aber anfangen dürfen wir ja schon mal, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das aber ist das ewige Leben, Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben heißt Gott erkennen. Das ist keine intellektuelle Übung. Das ist eine intime Begegnung mit Gott, bei der wir beginnen zu verstehen, was Gott uns eigentlich sagen will. Ja? Gottes Wahrheit gilt es treu zu bewahren und in der Erkenntnis dieser Wahrheit gilt es stetig zu wachsen. Deswegen frage ich euch jetzt auch, nicht nur wie lange bist du schon in der Wahrheit, sondern jetzt frage ich, bist du immer noch neugierig auf Wahrheit? Bist du immer noch wissensdurstig, um es mal nett zu sagen, weil das Wort Neugier ja einen gewissen Ruf hat, bist du immer noch hungrig nach mehr Wissen und Wahrheit und vor allem nach mehr Verständnis? Oder gehören wir vielleicht gar zu denen, von denen in der Offenbarung gesagt wird, die sind so satt und selbstzufrieden, die wollen nichts mehr schlucken. Die stehen vor dem herrlichsten Buffet und sagen, ich habe keinen Appetit mehr. Lau und satt und selbstzufrieden. Henry Ford, der Autobauer von langer Zeit zurück, Henry Ford hat einmal gesagt, wer aufhört zu lernen, ist alt, ob er 20 oder 80 ist. Alter spielt also keine Rolle. Es gibt 20-jährige Greise, die haben aufgehört zu lernen. Die sind altklug, die wissen schon alles. Ich weiß, Grundschüler in der ersten Klasse sind ziemlich altklug. Die kommen nach Hause nach einer Woche Unterricht und sagen, ich habe schon alles gelernt, muss ich noch weiter zur Schule gehen. Vielleicht sagen sie auch, es macht so viel Spaß, die Lehrerin ist so nett, ich will da unbedingt wieder hin. Auch am Sonntag am liebsten. Weiß ich nicht, wie es euren Kindern geht. Und ich kenne 80-Jährige, die sind so jugendlich und jung, dass ich jedes Mal staune, wenn ich ihnen begegne, wenn sie mich anschauen, wenn sie sprechen, wenn ich ihnen zuhöre, wie jung und frisch ihr Geist ist, wie lernwillig, wie offen sie sind. Ich merke das auch, wenn wir unsere Schulungen machen für Bibelgesprächsleitung. Das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist der wache, offene Geist, die Lernbereitschaft. Ein anderer Name aus der Lebenszeit des Henry Ford ist John Nevins Andrews. Den kennt ihr vielleicht besser, nach ihm ist eine Universität benannt. Die Andrews University. John Nevins Andrews hat 1849, da war er noch ein junger Mann, da war er so um die 20, das muss man wissen, um seinen Satz zu verstehen, da hat er einmal gesagt, I would exchange 1000 errors for one truth. Gib mir eine Wahrheit und ich gebe 1000 Irrtümer her. Gib mir eine aktuelle Zeitung von heute und ich gebe meine 1000 Zeitungen der letzten Jahre alle weg. Was scheren mich die Irrtümer von gestern, wenn ich eine gute Nachricht bekomme? Eine Wahrheit für 1000 Irrtümer, das ist ein Angebot. Jetzt bin ich versucht, wie Abraham ein bisschen zu schachern und zu sagen, wie wär's denn mit 100, liebe Gemeinde Barmbek? Würdet ihr den 100 Irrtümer eintauschen für eine Wahrheit? Ach nein, ich finde, das ist ziemlich viel verlangt. Wie wäre es mit 50, 40, 30, 20, sagen wir 10. War bei Abraham auch so. Gott sagt, wenn ich 10 Gerechte finde in Sodom, werde ich die Stadt verschonen. Also frage ich mal euch als Gemeinde, wenn wir 10 Irrtümer hergeben sollten für eine Wahrheit, wer würde sie hergeben? Okay, ein paar Hände, machen wir es jetzt nach. Danke, ich glaub's euch. Aber ich glaube es mir nicht. Ich habe so meine Zweifel, ob ich dazu bereit wäre. Ich frage mich allen Ernstes, bin ich bereit, einen Irrtum für eine Wahrheit einzutauschen? Das wäre das schon wert. Das wäre den Aufwand wert. Ein Irrtum weg, eine Wahrheit dafür. Ich bin ja nicht mehr so jung wie John Andrews. Ich bin ja nicht mehr 20. Bin etwas reifer geworden, etwas vernünftiger, etwas realistischer. Und ich sage mir, wenn meine Adventgemeinde bereit ist, an einer Stelle umzudenken und zu sagen, wir haben uns geirrt, heute sehen wir das anders, dann bin ich ein glücklicher Adventist, weil ich sage, meine Gemeinde bewahrt nicht nur das Wort, sondern sie erforscht das Wort und sie hört nicht auf, das Wort zu erforschen. Und ich frage mich, ob meine Gemeinde dazu bereit ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mir gar nicht so sicher. Wie auch immer. W.C. White, das war einer der Söhne von Ellen White, das war der Sohn, der sie bis ins hohe Alter, bis zu ihrem Tod begleiten durfte, der hat einmal gesagt, und das war in dem ominösen Jahr 1888, manche wissen, euch wissen genau, was das heißt, ich zitiere, Siebentags-Adventisten behaupten, sich von allen anderen Konfessionen darin zu unterscheiden, hört, dass sie bereit sind, neues Licht und Erkenntnis anzunehmen. Interessant, er sagt nicht, Adventisten unterscheiden sich von allen anderen, dass sie die Sabbatwahrheit haben, die Heiligtumswahrheit und die Fußwaschung praktizieren. Nach dem Motto, das kann jeder. Jede Kirche, die eine Tradition hat, pflegt ihre Tradition bis Weihnachten und darüber hinaus. Das ist so bei der Tradition, bei uns auch. Nein, sagt Bruder White, das, was Adventisten unterscheidet von anderen Christen, ist, dass sie bereit sind, neues Licht und neue Erkenntnis anzunehmen. Dann macht er einen Punkt und setzt noch einen kleinen Satz dazu mit einem Fragezeichen. Und der Satz heißt, ist das so? Ist das so? Die Frage, die er 1888 stellte, stelle ich 2012 auch. An mich und meine Gemeinde. Ist das so? Sind wir nicht nur Bewahrer, sondern auch Entdecker? Sind wir nicht nur konservativ, sondern auch, jetzt brauche ich die Lateiner wieder. Was heißt denn voranschreiten auf Lateinisch? Was heißt denn Fortschritt, fortschreiten? Bitte? Ich höre es nicht.
Progressiv, genau, Progress, Fortschritt, Pro-Credi, voranschreiten, den nächsten Schritt tun, nicht stehen bleiben. Das heißt progressiv sein. Also muss ich mich und darf ich euch fragen, sind wir konservativ und progressiv oder nur das eine oder das andere? Manchmal hat man das Gefühl, in der Gemeinde gibt es zwei Gruppen, die einen sind das und die anderen sind das. Und jeder möchte den anderen zu sich bekehren. Ich möchte das nicht. Ich möchte beides in mir vereinen. Ich möchte bewahren, was es zu bewahren gilt und entdecken, was es zu entdecken gibt. Ich möchte genauso progressiv wie konservativ sein. Versteht mich jemand? Über die Lager hinweg? Das wäre wunderbar. Das ist wunderbar. Denn Christen sind im besten Sinne des Wortes progressive Menschen. Sie sind fortschrittlich, sie bleiben nicht stehen, sie schauen nach vorne. Und die Frage ist, wie machen wir das? Also frage ich euch noch einmal wie vorhin. Vorhin habe ich gefragt, sind wir noch Gemeinde des Wortes? Halten wir fest. Jetzt frage ich uns, sind wir noch die Gemeinde der fortschreitenden Wahrheitserkenntnis? Geben wir dem Wachstum genügend Raum? Schenken wir ihm volle Aufmerksamkeit? Ermutigen wir einander zum Fortschreiten in der Erkenntnis der Wahrheit durch Predigten, durch Bibelgespräche, durch Hauskreise und was, welche Formen wir auch immer haben, wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht? Übrigens, alles, was ich sage, gilt natürlich auch für meine, unsere, eure Hochschule Friedensau. Ja, Friedensau steht für Bewahrung und Friedensau steht für Fortschritt in der Erkenntnis. Das gehört sich so in der akademischen Welt, denn wir sind, wie alle Hochschulen, der Wahrheit verpflichtet. Und das hat zwei Seiten. Einmal der Wahrheit, die wir erkannt haben, sind wir verpflichtet und halten sie fest. Und der Wahrheit, die Gott uns schenken möchte, sind wir verpflichtet und wir suchen sie. Anders kann ich mir eine Hochschule nicht vorstellen, schon gar nicht eine adventistische. Das war jetzt der Werbeblock. Zurück zur Predigt. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, Nummer 1, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Halleluja. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Amen. Jetzt ist die Predigt fertig. Jetzt ist ja auch schon 12. Aber bevor du deine Bibel zumachst, liebe Schwester, das wäre jetzt schön. Du hast mir vorher nicht gesagt, dass ich um 12 fertig sein soll. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Aber ich weiß, dass unser Predigtext noch nicht zu Ende ist. Und wenn ich jetzt abbreche, fühle ich mich Gott gegenüber unverantwortlich. Ich weiß, dass ich euch einen Gefallen tue. Aber vielleicht tue ich ja uns allen einen Gefallen, wenn wir auch den Nachsatz noch lesen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Aha. Bleiben und erkennen, bewahren und fortschreiten, konservativ sein und progressiv sein, das ist noch nicht alles. Es ist vielleicht noch nicht das Eigentliche, denn das Eigentliche, was Jesus will, ist, dass wir frei sind. Es geht ihm nicht um die Ausgewogenheit zwischen zwei Strömen und Lagern in der Gemeinde. Hier die Rechten, da die Linken, hier die Bewahrer, dort die Veränderer, oder wie es im Adventist Review mal auf Englisch heißt, hier die Festen und dort die Flüssigen. Ja, dort die beinharten, stahlharten Verteidiger der Wahrheit und dort die Quallen. Ihr wisst, als Hamburger, was Quallen sind. Ja, wenn man die anpackt, ziemlich klipschig, muss ich nicht haben. Kann man nichts drauf bauen. Nein, es geht Jesus nicht um Balance. Es geht ihm um Freiheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und an der Stelle haben jetzt seine Jünger ein Problem. An der Stelle haben sie ein echtes Problem und sie fragen ihn, Jesus, wovon sollen wir denn frei werden? Wir sind doch freie Menschen. Und als Adventist frage ich mich, lieber Gott, wovon soll ich frei werden? Ich bin doch ein freier Adventist. Lebe in einem freien Land, in einer freien Gemeinde. Wovon soll ich frei werden? Die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist echt schwierig bei diesem Text. Ich gebe euch eine kleine Antwort, die Antwort, die ich für mich entdeckt habe. Ich formuliere es mal so. Falsches Tun versklavt und rechtes Handeln befreit. Falsches Tun versklavt, rechtes Handeln befreit. Ich könnte auch sagen,
falsches Denken versklavt und rechtes Denken befreit, weil Denken und Handeln ja eng zusammengehören. Wovon müssen wir heute befreit werden? Die Menschen haben Jesus damals konsterniert angeguckt und hat gesagt, jetzt können wir dich nicht mehr verstehen, das begreifen wir nicht mehr. Du sagst, wir sollen frei werden, wir sind freie Leute. Und ich habe den leisen Verdacht, und mir geht es ja im Grunde auch so, dass ich mich als Adventist frage, wenn ich bewahre und wenn ich konservativ bin und progressiv bin, wenn ich beides verinnerliche, wovon soll ich dann noch befreit werden? Von welchen Gedanken, von welchen Verhaltensweisen, von welchen Taten will Gott mich, will Gott uns befreien? Ich bekenne euch eine Sache, eine einzige. Etwas so rund der Adventgemeinde weltweit und bei uns in Deutschland, weil wir Deutschen immer alles gründlich machen, besonders leiden. Und das ist Unfrieden und Uneinigkeit. Gerade zwischen den sogenannten Lagern, zwischen den Strömungen in der Gemeinde, die wir manchmal nach Himmelsrichtungen ausrichten, so wie Ost und West und Nord und Süd, manchmal mit Aufklebern versehen und genau wissen, der ist so und der ist so. Ich empfinde das als äußerst, nicht nur problematisch, sondern ehrlich gesagt destruktiv. Ich finde es versklavt, es bindet Kräfte, es bindet Energie, es bindet Zuversicht, es schadet uns, es schadet unseren Kindern und Jugendlichen massiv. Ich will jetzt keine Litanei singen, aber ich denke, ihr versteht mich, wenn ich sage, Streit, Misstrauen, Verurteilung, Verleumdungen und ähnliche Dinge in der Gemeinde Gottes führen nicht zur Freiheit. Sie führen zu Bindungen, zu Einengungen, zu Einschränkungen, sie führen zu Abhängigkeiten und sie nehmen uns die Freiheit, die wir brauchen, um zu bewahren und zu entdecken. Stimmt mir jemand zu? Ich sehe, dass ihr sehr aufmerksam zuhört und weil wir alle Deutsche sind, sehe ich euer Ja an euren Gesichtern. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn einer mal einfach den Mund nicht mehr halten kann und sagt, jawohl, so ist es. Das feuert mich an. Aber bitte nicht zu viel, sonst predige ich zu lange. Ich bin jetzt schon fast am Schluss. Aber ein Zitat, das möchte ich euch noch mitgeben. Ein Zitat einer kleinen alten Dame mit Namen Helene Weiss. Englisch heißt es ein bisschen anders. Ihr kennt sie alle, ihr habt viele Zitate von ihr gehört. Das ist eines der goldenen Zitate, die ich von ihr gelesen habe. Und es klingt so, und ich übersetze das aus dem Englischen. Es steht im Manuskript 24, 1892. Und die Historiker wissen genau, 1892, das war kurz nach 1888. Da ging es im Adventismus heiß her, etwa so heiß wie heute. Wenn jemand bei seiner Schriftauslegung einen Fehler macht, ja, wenn jemand die Bibel liest, das Wort bewahren will, entdecken will, und angenommen, jemand macht einen Fehler, wenn er die Bibel liest und auslegt, soll das Uneinigkeit in der Gemeinde auslösen? Das Natürliche wäre, das tut es. Wenn wir verschiedene Auslegungen haben, dann haben wir gleich einen heftigen Streit. Um die Trinität, um das Heiligtum, um den Spätregen. Ach, es gibt so viele Themen, über die wir streiten können. Meistens sind wir zu nett und wir schweigen einfach, aber wir denken uns unser Teil. Das ist dann auch kein echter Friede, sondern mehr die Stille bestimmter Orte, wo man sagt, nur keine schlafenden Hunde wecken oder so. Nein, Ellen White antwortet, God forbid. Das heißt so viel wie, auf keinen Fall. Gott möge das verhüten, dass wir in Streit geraten, wenn unterschiedliche Bibelauslegungen auftauchen. Und das war ja damals der Fall für die, die das wissen, was da los war. Ich zitiere weiter, wir können nicht die Position einnehmen. Oh, was für ein Satz. Ich glaube, ich würde mich gar nicht trauen, das zu sagen, aber ich zitiere ja nur. Wir können nicht die Position einnehmen, dass die Einheit der Gemeinde darin besteht, dass alle die Bibel in der gleichen Weise verstehen. Die Gemeinde kann Beschlüsse über Beschlüsse fassen. Jetzt wird es ja brandaktuell.
Die Gemeinde kann Beschlüsse über Beschlüsse fassen, um alle Meinungsverschiedenheiten auszumerzen. Aber wir können das Denken und den Willen des Menschen nicht zwingen und auf diese Weise Meinungsunterschiede aus der Welt räumen. Da sage ich Amen. Das finde ich prophetische Worte. Prophetisch im tiefen Durchblick und prophetisch in der Vorausschau. Und dann kommt ein Nachsatz. Und mit dem möchte ich euch dann aus der Predigt entlassen. Aber den muss ich loswerden. Nothing can perfect unity in the church but the spirit of Christ-like forbearance. Nichts kann die Einheit in der Gemeinde vervollkommnen, außer dem Geist der Christusähnlichen, jetzt kommt ein Wort, das man kaum kennt, forbearance. Das heißt so viel wie Nachsicht. Nachsicht oder Verzicht. Mit anderen Worten, wenn es dich juckt, wenn es dich drängt zu widersprechen, wenn du sagen musst, nein, aber jetzt muss ich aufstehen und dem anderen sagen, so geht's nicht. Wie kann man sowas sagen in der Bibelschulklasse? Wie kann man sowas äußern? Wie kann man sowas denken? Dann sagt Ellen White, übe dich in Verzicht und Nachsicht. Wenn ich es mal ganz salopp sage, bitte entschuldigt den Ausdruck, aber dann versteht mich jeder. Sie sagt im Grunde in so einer Situation, halt's Maul. Oder vielleicht würde sie heute sagen, verkneif dir die nächste E-Mail. Ja, ich habe da gerade diese Woche wieder so E-Mail-Konversation gelesen. Ich weiß nicht, wie euch ein SPA nett ist. Da wird drauf rumgekloppt auf dem anderen, das ist kaum zum Aushalten. Und da würde ich sagen, mach's wie beim Friseur, mit der speziellen Schere. Jedes zweite Haar wird gekürzt und jedes bleibt. Ja? Ausdünnen nennt man das. So, jedes zweite Mal, wenn es dich überkommt und du sagen möchtest, nein, jedes zweite Mal hältst du den Mund. Bei mir klappt das so, dass meine Frau, wenn sie neben mir sitzt, bei einer Predigt tut sie es nicht, deswegen ist es immer riskant, wenn ich predige, aber wenn ich dann sitze, dann kommt so eine sanfte Hand und streichelt mich. Und dann weiß ich, sie spürt meine innere Unruhe. Sie merkt mir das an, wie ich schwitze und wie ich koche. Und jetzt möchte ich was sagen. Und sie sagt, sei ganz lieb, mein Lieber. Und dagegen finde ich kein Rezept. Nothing. Nichts kann die christliche Einheit besser vervollkommnen als der Geist christlicher Zurückhaltung. Könnte es sein, dass Jesus uns von der Sünde der Lieblosigkeit befreien will? Ist das vielleicht das, die Freiheit, die wir brauchen? Die Wahrheit zu vertreten, das tun wir. Und die Wahrheit zu suchen, tun wir auch im Namen Gottes. Aber die Wahrheit und die Menschen so zu lieben, dass wir nicht in Streit und Uneinigkeit kommen, weil wir unterschiedliche Erkenntnisse haben, das gehört auch dazu. Und deswegen, ich möchte konservativ sein, ich möchte progressiv sein, und ich möchte auch liberal sein. Das bin ich sowieso, zumindest meinen Leute, dass ich das bin. Aber liberal heißt nichts anderes als frei. Und Jesus sagt, meine Jünger werden frei sein und ich möchte ein freier Mensch sein. Ihr auch? Ja. Herr, hilf uns, dass wir dein Wort ernst nehmen. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Was sagt Jesus? Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Amen.